Stellt euch eine Person vor, deren große Schwäche die Schokolade ist. Der Arzt sagt ihm, keine Schokolade mehr. Und die Person sagt, okay, keine Schokolade mehr. Und gelobt Gott, Gott, ich werde keine Schokolade mehr essen. Er ruft sogar seinen Pastor an, damit der Pastor für ihn betet. Die Person scheint es ernst zu meinen, nicht wahr? Aber was macht die Person dann? Die Person fängt an, Artikel über die Tugenden des Schokoladenverkehrs zu lesen, hört sich Musiktexte über Schokolade an und schaut Fernsehsendungen über die Herstellung der Schokolade. Er trifft sich mit anderen Schokoladenliebhabern, damit sie sich über das gemeinsame Hobby austauschen können. Auf der Arbeit macht er Schokoladenwitze und betrachtet gerne die stilvollen Schokoladenmotive auf Kalendern. Es dauert nicht lange und er macht einen Umweg, wenn er zur Arbeit fährt, damit er an einem Schokoladenladen vorbeifahren kann. Er macht das Autofenster herunter und zieht den herrlichen Schokoladenduft ein. Es dauert nicht lange und die Person fängt wieder an, Schokolade zu essen. Doch was hat der Arzt nochmal gesagt? Keine Schokolade mehr. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen. Er hat die Versuchung falsch bekämpft. Den Text, den wir uns gleich anschauen werden, handelt es um die Versuchungen unseres Herrn Jesus Christus. Doch er ist mit Versuchungen richtig umgegangen. Und das wollen wir uns heute anschauen und von ihm lernen. Bekämpfe Versuchungen mit der Wahrheit. So lautet das heutige Thema. Bekämpfe Versuchungen mit der Wahrheit. Lasst uns zu Beginn den Text gemeinsam lesen und dann einsteigen. Lukas 4, die Verse 1 bis 13. Lukas 4, 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Der Heilige Geist kam bei der Taufe auf den Herrn Jesus herab. Aber man könnte sich hier die Frage stellen, war Jesus denn vorher etwa nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt? Und ich denke doch, natürlich, Jesus hatte schon immer den Heiligen Geist gehabt. Er war immer vom Heiligen Geist erfüllt. In Matthäus 1 lesen wir auch, dass Jesus vom Heiligen Geist sogar gezeugt ist. Auch über Johannes den Täufer lesen wir, dass er schon im Mutterleib an den Heiligen Geist bekommen hatte. Und wenn Johannes der Täufer schon von Anfang an den Heiligen Geist hatte, der ja nicht der Sohn Gottes ist, wie viel mehr dann der Herr Jesus Christus, der ja der Sohn Gottes ist. Also Jesus hatte den Heiligen Geist natürlich von Anfang an. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Aber was bedeutet es dann, voll Heiligen Geistes zu sein? Und William MacDonald hat dazu gesagt, voll Heiligen Geistes sein bedeutet, dass man ihm vollkommen hingegeben ist und jedem Wort Gottes vollkommen gehorcht. Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der duldet in seinem Leben keine bewusste Sünde und ist frei vom Selbst. Außerdem wohnt das Wort Gottes reichlich in ihm. Und ich denke schon, dass man es so sagen kann, denn wenn wir den Taufbericht in Matthäus 3 anschauen, lesen wir, dass Johannes zum Herrn Jesus erstmal sagt, Johannes müsste doch vom Herrn Jesus getauft werden, aber der Herr Jesus lässt sich vom Johannes taufen und sagt auch noch zum Johannes, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Also Jesus ist seinem Vater vollkommen hingegeben und Jesus war sündlos. Jesus hatte nie gesündigt. Und jetzt kehrt Jesus vom Jordan zurück, von dort, wo er getauft worden war. Er wird in die Wüste geführt. Er wird in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Doch es ist Gott persönlich, der ihn in die Wüste schickt. Der Heilige Geist selbst schickt Jesus in die Wüste, damit er versucht wird. Vers 2. Und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Jesus war jetzt also in der Wüste. Und das Interessante hier ist ja, dass der Heilige Geist den Herrn Jesus in die Wüste schickt. Also Gott persönlich schickt Jesus in die Wüste. Aber warum? Um vom Teufel versucht zu werden. Das ist schon eine heftige Aussage, wie ich finde. Denn es waren ja nicht nur für ein paar Minuten, sondern für 40 Tage. 40 Tage lang sollte der Herr Jesus versucht werden. Und Jesus hat in diesen Tagen ja auch nichts gegessen. Habt ihr schon mal geschafft, 40 Tage lang nichts zu essen? Wir müssen nur manchmal das Frühstück ausfallen lassen und schon fängt der Magen an zu knurren und schreit irgendwie, ich möchte Fleisch oder Obst oder sonst was zu essen. Und Jesus hatte 40 Tage lang nichts gegessen. Wir lesen hier ja auch davon, dass Jesus hungrig war. Und da sehen wir auch unseren Herrn Jesus als Mensch. Jesus, der Menschensohn. Er ist hungrig. Und ich denke, hier sind bestimmt auch Geschwister dabei, die das kennen, mal so richtig zu hungern. Tagelang kein Essen zu haben und der Magen knurrt einfach nur. Ich kenne das persönlich nicht und ich will es auch ehrlich gesagt nicht herausfinden, wie das ist, tagelang kein Essen zu haben und der Magen hört nicht auf zu knurren. Aber ich glaube, wir sollten Gott viel mehr dankbar dafür sein, dass wir heute so viel zu essen haben dürfen. Und jetzt, wo Jesus so hungrig ist, kommt der Teufel und sagt ihm Folgendes. Vers 3. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Der Teufel versucht Jesus und sagt ihm, dass er ja den Stein einfach zu Brot machen kann. Und in den Versuchungen werden wir sehen, dass es sich um drei verschiedene Bereiche handelt. Die drei Versuchungen drehen sich um die drei stärksten Bedürfnisse im menschlichen Leben. Erstens ist es der leibliche Hunger. Zweitens ist es Streben nach Macht und Herrlichkeit. Und drittens ist es das Streben nach öffentlicher Anerkennung. Oder wie es 1. Johannes 2, Vers 16 noch ausdrückt, es ist einmal die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Und in diesen drei Bereichen versucht jetzt der Teufel den Herrn Jesus. Und Jesus begegnet den Versuchungen immer gleich, immer mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Er sagt, es steht geschrieben und zitiert dann den Bibelvers. Und hier bei der ersten Versuchung fängt der Teufel mit dem leiblichen Hunger an, mit der Fleischeslust. Aber wie fängt der Teufel hier an? Wenn du Gottes Sohn bist. Kennen wir das irgendwoher? Diese Art und Weise, diese Frage, diese Masche, diese Versuchung? In 1. Mose 3 lesen wir auch von dieser Frage. Kennt ihr die? Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Erinnert ihr euch noch an die Taufe im 3. Kapitel? Jesus lässt sich taufen und was geschieht dann? Gott, der Vater, spricht und sagt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und was fällt uns auf? Gott spricht und sagt, du bist mein Sohn. Und der Teufel kommt und dreht es um und versucht den Herrn Jesus und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch. Meint ihr, Jesus wusste nicht, dass er der Sohn Gottes ist? Doch natürlich, Jesus wusste, er ist der Sohn Gottes. Doch Jesus hungert und wird versucht, die Steine oder den Stein zu Brot zu machen. Hätte Jesus das gekonnt? Könnte Jesus diesen Stein zu Brot machen? Ja, natürlich. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus hätte das ohne Probleme machen können. Gott hat an seinem Sohn Wohlgefallen. Und Jesus hört natürlich auf seinen Vater und nicht auf das, was der Teufel ihm sagt. Und gleich werden wir sehen, wie Jesus dem Teufel antwortet. Doch vorher möchte ich euch auch diese Frage stellen. Kennt ihr auch solche Versuchungen? Da kommt die Frage auf, hat Gott wirklich gesagt, dass du zu Gott gehörst, dass du ein Sohn Gottes bist, dass du eine Tochter Gottes bist. Wenn du doch ein Kind Gottes bist, müsstest du da nicht so und so und so und so leben? Hat Gott wirklich gesagt, dass du zu ihm gehörst? Früher war ich mal bei Facebook angemeldet und Facebook ist eine Internetseite, da kann man sein ganzes Leben posten, sein ganzes Leben teilen und alles zeigen, was man gerade macht. Und einmal kam da so ein Bild, wie Jesus mit dem Teufel Armdrücken macht. Und unter dem Bild stand dann so, wenn du Christ bist, dann like dieses Bild. Daumen nach oben, wenn du Christ bist. Und wisst ihr, wie ich mich als Christ da gefühlt habe, wenn ich einfach sage, nein, das ist Blödsinn, das ist absoluter Quatsch. Ich muss doch dieses Bild nicht liken, damit ich sage, ich bin Christ. Aber ich habe mich schlecht gefühlt, wenn ich dann weitergegangen bin und nicht geliked habe. Oder es kamen auch manchmal Bilder, wo drauf stand, hier ist ein Unfall passiert und wenn du betest, dann like. Und ich kann doch auch liken und dann nicht beten, oder? Ich muss ja nicht liken, um etwas zu zeigen. Und ich denke, auch das ist eine Versuchung vom Teufel. Wenn du Christ bist, dann like dieses Bild. Wenn du das nicht tust, ja, bist du dann kein Christ? Wenn du das Bild einfach übersiehst und sagst, ich muss doch nicht liken, bist du dann kein Christ? Wie hat Jesus jetzt also dem Teufel geantwortet? Im Vers 4 lesen wir davon. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Jesus hatte hier nicht angefangen, mit dem Teufel zu diskutieren. Er antwortete mit einem Bibelwort aus 5. Mose. Es war kein neues Wort, sondern ein Wort aus dem Alten Testament. Jesus antwortet also mit der Schrift, mit der Bibel, und er sagt, es steht geschrieben. Er bezieht sich auf das Wort Gottes. Und wichtiger als die Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse ist der Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Und ein Mensch namens Darby hatte dazu mal gesagt, eine einzige Zeile bringt Satan zum Schweigen, wenn sie in der Macht des Heiligen Geistes zitiert wird. Das ganze Geheimnis der Macht in Anfechtung ist die richtige Anwendung des Wortes Gottes. Und im 5. Buch Mose 8 lesen wir, dass Gott dem Volk Manna zu essen gegeben hatte. Und Manna waren kleine, runde, harte Körner, die so ähnlich aussahen wie Korinthersamen. Also es war nicht einfach ein fertiges Brot, sondern man konnte es kochen oder backen. Und es schmeckte wie Honig oder Ölkuchen. Doch warum zitiert Jesus gerade diesen Vers? Aus dem Vers lesen wir, dass Gott das Volk demütigte und sie hungern ließ, aber auch speiste mit dem Manna. Und dieses Manna kannten sie vorher nicht. Auch ihre Väter kannten das Manna nicht. Doch wozu tat Gott dies alles? Gott tat dies alles, damit das Volk erkennt, dass der Mensch nicht von dem Brot allein lebt, sondern von einem jeglichen Wort, das von dem Herrn kommt. Und das ist der Vers, den auch Jesus zitiert. Das Volk hatte Essen bekommen von Gott, aber sollte erkennen, es lebt nicht von diesem Brot alleine, sondern von einem jeden Wort, das vom Herrn kommt. Denn Gott ist es, der Leben schenkt. Und Jesus begegnet hier so auch dem Teufel. Jesus hört nicht auf den Teufel, sondern er zitiert ein Bibelwort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Also, die erste Versuchung des Teufels richtete sich an ein körperliches Bedürfnis, die Fleischeslust, wie es im 1. Johannesbrief steht. Und Jesus sollte es mit seiner Macht vollbringen. Aber wie geht Jesus mit der Versuchung um? Er gibt auf die Versuchung den passenden Bibelvers. Und wie ist das bei uns, bei dir und bei mir? Kennen wir die Schrift? Wissen wir, was die Bibel sagt? Und ich denke, wir sollten die Bibel studieren, um uns mit der Wahrheit zu wappnen. Wir brauchen Gottes Wort, damit wir gegen die Versuchungen ankommen können. Ohne das Wort Gottes haben wir gar keine Chance, uns gegen die Versuchung zu stellen. Wir können nichts gegen die Versuchungen ausrichten, ohne das Wort Gottes. Aber der Teufel gibt noch nicht auf. Lesen wir weiter. Jetzt geht es an die zweite Versuchung. Jetzt versucht der Teufel den Herrn Jesus in dem Bereich der Macht und der Herrlichkeit. Die Augenlust. Und dieser Weg führt über die Augen. Vers 5 und Vers 6. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Der Teufel bietet Jesus die Reiche der Welt an. Und seit dem Sündenfall ist der Teufel ja auch der Fürst dieser Welt. Doch nicht für immer und ewig. Denn in Offenbarung 11, Vers 15 lesen wir, dass das Reich dieser Welt einmal das Reich unseres Herrn und seines Christus gehören wird. Also im Moment hat der Teufel gerade noch die Macht über die Reiche der Welt. Aber irgendwann ist das vorbei. Jesus selbst wird ja später über alles der Herrscher sein. Und der Teufel wird für immer in der Hölle sein, wenn es später mal soweit ist. Aber was bietet der Teufel dem Herrn Jesus an? Er bietet ihm Macht und Herrlichkeit an. Jesus wird so oder so später der Herrscher sein und der Teufel wird in der Hölle sein. Aber der Teufel bietet ihm nun mal jetzt Macht und Herrlichkeit an. Und wie ist das bei uns heute? Wie schnell wollen wir manchmal Sachen bekommen, die wir sehen? Sei es, wenn wir irgendwas bei Amazon sehen oder irgendeinem Geschäft und wir denken, oh, ich würde das so gerne haben und man will es gleich kaufen. Und der Weg führt über die Augen. Wie schnell wollen wir doch manchmal Sachen haben? Doch dabei verlernen wir die Geduld. Sei es nur, wenn wir jemandem eine Nachricht schreiben und bei WhatsApp vielleicht sehen, er hat die Nachricht doch gelesen, wieso schreibt er mir nicht gleich zurück? Und man verlernt irgendwo geduldig zu sein. Und der Teufel bietet dem Herrn Jesus hier Macht und Herrlichkeit an. Und dieser Weg führt über die Augen. Was sollte Jesus dafür tun? Lesen wir den nächsten Vers, Vers 7. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Wie gut, dass Jesus diesen Weg nicht gegangen ist. Jesus hat nicht auf den Teufel gehört. Er hat es nicht gemacht. Es kam für Jesus überhaupt nicht in Frage, diesen Weg zu gehen. Und in der Antwort Jesu auf die Versuchung sehen wir, dass Jesus wieder ein Bibelwort zitiert und auf den Teufel nicht hört. Jesus sagt wieder, es steht geschrieben. Und das sagt er hier zum zweiten Mal, es steht geschrieben. Also er antwortet dem Teufel mit dem heiligen Wort Gottes. Vers 8. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jesus antwortet dem Teufel also, weiche von mir, Satan, und zitiert wieder aus der Schrift. Er gibt eine Antwort aus dem heiligen Wort Gottes, wieder aus dem 5. Buch Mose. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Aber wieso sagt Jesus das? Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. Das klingt irgendwie so, als ob Gott vom Teufel der Herr ist. Aber das ist natürlich nicht so, denn Jesus gibt uns eine grundsätzliche Antwort. Wir sollen unseren Herrn, unseren Gott anbeten und ihm allein dienen. Ihm allein sollen wir dienen und sonst keinem. Wie leicht lassen wir uns doch manchmal verführen und gehen nicht die Wege Gottes. Halten wir uns zum Beispiel an Gesetze oder nur an die, die uns sowieso leicht fallen? Sind wir immer ehrlich? Oder geht es nicht doch manchmal schneller, wenn wir ein bisschen lügen? Es muss ja keine große Lüge sein, nur eine ganz kleine. Eine Notlüge. Aber Lüge ist Lüge und bleibt somit Sünde. Als ich noch ein kleinerer Junge war, bin ich mal mit meiner Mutter zu so einem russischen Bazar oder russischen Flohmarkt gefahren nach dem Gottesdienst. Und es gab da so elektrische Roller. Also es war kein Tretroller, sondern so ein Roller, auf dem man sich draufsetzen konnte und so ein bisschen durch die Gegend fahren kann. Und ich fand dieses Ding ziemlich cool. Und ich habe meine Mutter angefleht. Ich sage, Mama, bitte kauf mir das, bitte, bitte, ich will das haben, bitte kauf mir das. Und wie Mütter manchmal so sind, konnte meine Mutter nicht Nein sagen und hat, ich glaube, 100 Euro für dieses Ding ausgegeben. Und ich bin vielleicht nur einmal oder so damit gefahren, weil danach der Reifen kaputt gegangen ist. Mein Vater konnte ihn auch irgendwie nicht flicken, also er hat es versucht, aber es hat irgendwie nicht geklappt und hat nicht gehalten. Und so waren 100 Euro einfach dahin. Es war eine Fehlinvestition. Aber es ging über meine Augen und ich dachte, ich will das haben, unbedingt, Mama, bitte. Aber ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Ich habe die Versuchung falsch bekämpft. Ich habe jetzt nicht gedacht, warte mal, wenn Mama mir das jetzt kauft und 100 Euro dafür ausgibt, dann kann sie ja für sich nichts mehr kaufen. Oder für die Familie oder ein Geschenk für jemand anderen oder sonst was. Ich dachte nur an mich. Dachte, Mama, ich will das, bitte kauf mir das. Und dann ging das in die Hose. Ich habe die Versuchung falsch bekämpft. Und Jesus gab dem Teufel wieder eine Antwort aus der Schrift, aus dem Alten Testament. Doch der Teufel hört immer noch nicht auf und versucht Jesus ein drittes Mal. Die erste Versuchung bezog sich auf den Leib, also die Fleischeslust, die leiblichen Bedürfnisse. Die zweite handelt sich um Macht und Herrlichkeit zu erlangen, also die Augenlust. Es führt über die Augen. Und jetzt kommen wir zur dritten Versuchung, das Streben nach öffentlicher Anerkennung oder wie der erste Johannesbrief es nennt, den Hochmut des Lebens. Lesen wir die nächsten drei Verse, 9, 10 und 11. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Teufel versucht den Herrn Jesus an einer hohen Stelle und kommt wieder mit der Versuchung, wenn du der Sohn Gottes bist, dann stürz dich doch hinab. Und jetzt zitiert sogar der Teufel etwas aus der Bibel. Er zitiert aus Psalm 91. Doch der Teufel hat Gottes Wort missbraucht. Wenn die Menschen das sehen würden, Jesus springt von der Zinne des Tempels und die Engel fangen ihn auf und ihm passiert nichts. Jesus könnte doch Ehre und Anerkennung der Menschen bekommen, wenn die Menschen das nur sehen würden. Und wie gerne haben wir Menschen Anerkennung? Wie ist es bei uns oder bei mir, wenn ich zum Beispiel hier vorne stehen darf? Will ich dann nicht, dass die Leute danach zu mir kommen und sagen, Mann, das hast du aber gut gemacht? Wie ist das bei dir? Willst du vielleicht in der Schule anerkannt werden, weil du eine richtig gute Antwort gegeben hast? Willst du vielleicht, dass die Menschen dich sehen, wie gut du dich um andere Menschen kümmern kannst? Willst du unbedingt ein Lob dafür bekommen? Willst du vielleicht, dass deine Gebete anerkannt werden? Du kannst ja so gut beten. Es ist gut, diese Dinge zu tun. Es ist gut. Aber es ist nicht gut, wenn wir diese Dinge nur tun, um bei den Menschen anerkannt zu werden. Um Ehre zu bekommen. Was antwortet Jesus dem Teufel? Vers 12. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder antwortet Jesus mit einer Bibelstelle aus dem Alten Testament. Und zum dritten Mal sagt Jesus hier, es steht geschrieben, beziehungsweise es ist gesagt, aber es meint das Gleiche. Es steht geschrieben. Jesus zitiert also wieder einen Bibelvers. Und der Teufel hatte Jesus versucht und sagt ihm praktisch, spring doch. Steht nicht in der Bibel, dass die Engel dich sogar auffangen werden und du wirst dich noch nicht mal an einen Stein stoßen? Spring doch. Und Jesus antwortet und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Er hört nicht auf die Worte des Teufels, sondern zitiert Gottes Wort. Und ich denke, bei uns ist das genauso. Wir dürfen Gott auch nicht versuchen. Gott, du sagst doch im 2. Thessalonicher Brief, im 3. Kapitel, im 3. Vers, dass du treu bist, mich stärken und vor dem Bösen bewahren wirst. Also kann ich doch mit 100 km/h durch die 30er-Zone heizen. Du wirst mich doch vor dem bösen Staat bewahren, der mir nur das Geld abzocken will, wenn ich mal wieder geblitzt werde. Das Beispiel ist jetzt wohl ein bisschen lächerlich. Aber wir dürfen unseren Herrn und unseren Gott trotzdem nicht versuchen. Das dürfen wir einfach nicht. Jesus zitiert diesen Vers und bekämpft somit die Versuchungen. Wie ging Jesus mit allen Versuchungen um? Auf jede Versuchung sagte der Herr Jesus, es steht geschrieben, beziehungsweise es ist gesagt. Alles kam aus der Schrift. Jesus kannte das Wort und hat es auch auf sein Leben angewendet. Das Gleiche gilt für uns. Wir müssen Gottes Wort kennen und danach leben. Wir müssen es leben. Lasst uns die Bibel studieren, sie kennen. Und wir müssen das Wort Gottes auf unser Leben anwenden. Bekämpfe Versuchungen mit der Wahrheit. Genauso wie es unser Herr Jesus Christus tat. Denn wenn wir das Wort Gottes nicht kennen und nicht danach leben, wie sollen wir dann den Versuchungen standhalten können? Auf was bauen wir da, wenn wir nicht auf dieser Grundlage bauen? Dann können wir gar nicht siegen. Doch wie können wir das ganz praktisch angehen? Und ich möchte da 4 Punkte mitgeben, die ich aus einem Buch von Warren Wiersbe rausgenommen habe. Erstens, du musst Gottes Wort kennen. Du musst Gottes Wort kennen. Und es gibt keinen Grund, weshalb ein Gläubiger seine Bibel nicht kennen sollte. Du musst dir Zeit nehmen zum Lesen und zum Studieren der Bibel. Zeit nehmen und nicht warten, bis du Zeit findest. Aber wie mache ich das? Wie kann ich Gottes Wort kennenlernen? Du und ich, wir müssen Gottes Wort lesen. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Angebote für einen Bibelleseplan, den man sich kaufen kann oder herunterladen kann. Und Jessica und ich haben zum Beispiel am Freitag einen Plan angefangen und der ist für ein Jahr ausgerichtet. Aber man kann ihn auch schneller lesen oder kürzer lesen. Man kann ihn mit Partner lesen oder ohne Partner lesen, wie man möchte. Das wäre eine Möglichkeit. Besorg dir einen Bibelleseplan und leg dir für dich persönlich eine Zeit fest, wie lange du lesen möchtest. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich jeden Tag versuche, morgens die Bibel zu lesen und zu beten. Das klappt auch nicht immer, aber ich versuche es. So ungefähr 35 Minuten am Tag. Das kann man auch anders machen. Du kannst auch die Bibel von Anfang an einfach durchlesen, wie du möchtest. Du kannst dir ein Markiersystem ausdenken und dir die Verse markieren, die dir wichtig geworden sind. Das steht dir ganz frei. Das Wichtige aber ist, dass du und ich, wir müssen Gottes Wort kennen. Aber was machst du, wenn du Dinge nicht verstehst, die du liest? Du kannst andere Glaubensgeschwister fragen, die über den Textabschnitt vielleicht schon Erkenntnis gewonnen haben. Du kannst aber auch eine etwas leichtere Bibelübersetzung nehmen und den Text nochmal lesen. Vielleicht verstehst du ihn dann besser. Du kannst aber auch Kommentare lesen, die über den Textabschnitt vielleicht schon etwas geschrieben haben. Und wenn du mal keine Antwort findest, dann mach es doch so, wie Martin Luther es gemacht hat. Er hat gesagt, ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte. Ich schüttle ihn und was runterkommt und reif ist, das nehme ich. Das andere lasse ich noch hängen. Wenn ich eine Stelle der Bibel nicht verstehe, ziehe ich meinen Hut und gehe vorüber. Wenn du etwas nicht verstehst, dann geh einfach weiter und lass den Text erstmal. Vielleicht wirst du ihn irgendwann verstehen. Zweitens, du musst Gottes Wort auswendig lernen. Wir sollten voller Bibelverse sein. Wie lerne ich zum Beispiel Bibelverse auswendig? Wie kann ich das denn angehen? Du kannst dir Verse zum Beispiel rausschreiben, die dir persönlich wichtig geworden sind und auf kleine Kärtchen aufschreiben und sie immer wieder durchlesen, Tag für Tag, bis du sie irgendwann mal kannst. Du kannst dir diese Kärtchen auch in deine Bibel legen und immer wieder draufschauen. Oder du schreibst dir Bibelverse auf ein Blatt Papier, schneidest die Verse aus und klebst sie an die Wand, an den Spiegel. Und immer, wenn du dann da vorbeiläufst, wirst du dann daran erinnert. Und gib nicht auf. Manche lernen richtig schnell Bibelverse auswendig und manche brauchen richtig lange dafür. Gib nicht auf, bleib dran. In meiner Bibel, die ich für die Bibelschule genutzt habe, hatte ich mir einen Spruch reingeklebt. Aufgeben ist keine Option. Und genauso gilt das auch fürs Bibellesen oder für die Bibelverse auswendig lernen. Aufgeben ist keine Option. Drittens, du musst über Gottes Wort nachdenken. Wie mache ich das? Wie kann ich über Gottes Wort nachdenken? Lesen wir mal, was Gott zu Josua gesagt hat in Josua 1, Vers 8. Josua 1, Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes oder eben die Bibel, lass die Bibel nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Also nicht Bibel lesen, zuklappen und fertig, sondern lies den Text und frag dich, was bedeutet dieser Text? An wen ist dieser Text geschrieben? Was bedeutet dieser Text für mich? Wann wurde dieser Text geschrieben? Du musst über Gottes Wort nachdenken. Und dann viertens, du musst Gottes Wort anwenden. Du musst Gottes Wort anwenden. Aber wie mache ich das? Wie kann ich denn Gottes Wort in meinem Leben anwenden? Zum Beispiel liest du jetzt die Stelle aus Epheser 4, Vers 29. Da heißt es, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Jetzt hast du es gelesen, aber du willst es ja auch auf dein Leben anwenden. Also zu machen, was Gott sagt. Und hier heißt es, dass kein böses Wort aus deinem Mund und aus meinem Mund rauskommen soll. Kein böses Wort. Und jetzt sollten wir sagen, okay, Herr, hilf mir dabei, dass kein böses Wort aus meinem Mund herauskommt. Du hast es gesagt, ich will es tun, hilf mir dabei. Ich will mich daran halten und es lernen zu tun. Also das, was Gott sagt, sollten wir auf unser Leben anwenden, es tun. Lesen wir den letzten und abschließenden Vers unseres Abschnittes, Vers 13. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Der Teufel hatte alle Versuchungen vollendet und es ist ihm nicht gelungen, dass der Herr Jesus auf die Versuchungen eingegangen ist. Aber jetzt kommt eine interessante Aussage. Der Teufel wich von dem Herrn Jesus eine Zeit lang. Das heißt, es war hier sozusagen noch nicht vorbei. Es war nicht so, dass Jesus jetzt hier gewonnen hat und von nun an war alles ganz locker. Nein, das war bestimmt nicht so. Denn später, wenn Jesus gekreuzigt wird, was sagen da die Leute zu ihm? Bist du der Christus, so rette dich und auch uns. Da wird Jesus wieder mit dieser Frage versucht. Bist du der Christus? Dann rette uns doch. Jesus will alle Menschen retten, aber nicht so, dass er vom Kreuz herabsteigt und alle Menschen platt macht. Nein, Jesus ist am Kreuz geblieben, ist gestorben und auferstanden. Und wenn wir an ihn glauben und Buße getan haben von unseren Werken, dann dürfen wir uns unserer Errettung freuen. In Jesus dürfen wir uns freuen. Denn er hat uns gezeigt, wie er persönlich mit den Versuchungen umgegangen ist und auch gewonnen hat, wie er die Versuchungen besiegt hat. Und das sollten wir uns von unserem Herrn und Heiland abgucken. Aber was war nochmal die Voraussetzung dafür? Wir müssen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir müssen Gottes Wort gehorsam sein. Die Bibel einfach nur zu lesen, reicht nicht aus. Wir müssen sie lesen, sie kennen und sie auf unser Leben anwenden und unsere Probleme und Versuchungen immer vor Gott bringen. Gott gehorsam sein, damit wir der Versuchung widerstehen können. Ich kann mir vorstellen, dass die Versuchungen keine leichte Aufgabe für unseren Herrn Jesus Christus waren. 40 Tage lang wurde er versucht und von 3 Versuchungen wurden uns etwas Näheres berichtet. Nehmt diesen Abschnitt doch heute als Ermutigung, den wir betrachtet haben. Versuchungen kommen, die werden nicht ausbleiben. Aber wir werden auch nicht unbedingt ständig und ununterbrochen versucht. Der Teufel wich eine Zeit lang von unserem Herrn. Wir dürfen und sollen immer auf Jesus schauen. Er hat sich auf die Versuchung nicht eingelassen und das gilt genauso für uns. Wenn Versuchungen kommen, egal welcher Art, lasst uns so handeln, wie Jesus es getan hat. Gottes Wort kennen und danach leben, es auf unser Leben anwenden. Ich möchte zusammenfassen. Der Kern des Textes war heute die Versuchungen Jesu Christi. Und der Teufel trat an den Herrn Jesus heran und versuchte ihn in 3 verschiedenen Bereichen. Erstens, es betraf den Leib, den Hunger Jesu, also die Fleischeslust. Jesus ging auf die Versuchung nicht ein, sondern antwortete mit einem Bibelwort. Die zweite Versuchung betraf die Augen, die Augenlust. Und die Versuchung kam über die Augen. Macht und Herrlichkeit wurden vom Teufel dem Herrn Jesus angeboten. Doch der Herr Jesus antwortete wieder mit einem Bibelwort. Und die dritte Versuchung betraf den Bereich der öffentlichen Anerkennung, den Hochmut des Lebens. Jesus antwortet bei allen 3 Versuchungen mit dem Satz, es steht geschrieben. Alles kam von der Schrift. Jesus zitierte Bibelworte, um der Versuchung zu widerstehen. Jesus, der Sohn Gottes, das fleischgewordene Wort, kannte die Schrift und zitierte sie in Zeiten der Versuchung. Wie viel mehr sollten wir es tun? Lasst uns wirklich daran arbeiten und den Herrn um Hilfe bitten. Bekämpfe Versuchungen mit der Wahrheit. Amen.